möchte am Anfang noch beten. Danke, Herr Jesus, dass das, was wir gerade gesungen haben, Wirklichkeit ist. Dass du für uns geboren worden bist, dass du für uns gestorben bist, dass du unsere Sünden ans Kreuz getragen hast, dass du wieder auferstanden bist, dass du jetzt zur rechten Seite des Vaters sitzt und dass wir wirklich voller Zuversicht und Hoffnung der Wiederkehr erwarten dürfen. Amen. Also ich verstehe nur Bahnhof. Kennen Sie den Spruch? Ich verstehe nur Bahnhof. Was meint man damit?
Wenn man nichts versteht.
Wenn man gar nichts versteht, genau. Brett vorm Schädel, man versteht gar nichts. Ich habe einmal nachgeforscht, woher der Spruch eigentlich kommt, und die ursprüngliche Bedeutung ist ein bisschen eine andere. Es geht nämlich zurück bis zum Ende vom Ersten Weltkrieg. Endlich war der Krieg aus, die Soldaten waren einfach müde, sie wollten einmal kämpfen, sie wollten einfach nur noch heim. Und heimwärts ging es per Zug vom Bahnhof weg. Und wenn jetzt da irgendwer gekommen ist und sie auf irgendwas angesprochen hat, irgendein Thema, dann hat sie das einfach nicht interessiert. Sie haben sich für nichts anderes mehr interessiert, außer nur einfach zum Bahnhof, rein in den Zug und heim. Alles andere war nebensächlich, das war ausgeblendet, das war uninteressant. Und darum haben sie dann einfach gesagt, lass mich in Ruhe, ich verstehe nur noch Bahnhof. Alles andere ist mir wurscht. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein schönes Bild für uns Christen, weil es einfach diese Sehnsucht ausdrückt, endlich nach Hause zu kommen zum Vater. Es drückt diese Sehnsucht aus nach Gott, diese Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Warum erzähle ich das? Wir sind in unserer Predigtreihe zwischen Ostern und Pfingsten, und es ist die Himmelfahrt heute unser Thema. Es ist nächsten Donnerstag dann der Feiertag Christi Himmelfahrt, und Himmelfahrt ist etwas, wo man denkt, das wird eigentlich relativ wenig gepredigt. Es ist irgendwie nicht so in unseren Köpfen drinnen wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Das sind so die großen christlichen Feste. Himmelfahrt, da beschäftigt man uns eher nicht so sehr damit. Und doch ist es so eine wichtige Sache, eine großartige Sache. Und Bahnhof, das hat etwas mit Abfahrt zu tun, mit Ankommen zu tun, mit Warten zu tun. Und so hat meine Predigt heute auch drei Punkte. Nämlich Abschied, Abwarten und Abholen. Es wird halt sowieso sehr viele A's geben in der Predigt. Hat sich so ergeben, dass alle Punkte mit A anfangen, vielleicht deshalb leichter zu merken. Und wir lesen jetzt aus der Apostelgeschichte, fängt auch mit A an. Erstes Kapitel, Abvers 9. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genau so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Abschied. Seit der Auferstehung sind 40 Tage vergangen, immer eine besondere Zahl in der Bibel. Und in diesen 40 Tagen haben die Jünger immer wieder Zeit mit Jesus verbracht. Und er ist einmal aufgetaucht, dann ist er plötzlich wieder verschwunden, dann ist er woanders wieder aufgetaucht, irgendwie wie ein Geist. Und man merkt einfach, es ist nicht mehr derselbe Jesus. Irgendetwas ist bei ihm jetzt anders als vor dem Kreuz. Und vor der Kreuzigung haben die Jünger Erwartungen gehabt, falsche Erwartungen. Sie haben erwartet, dass der Messias jetzt das Reich aufbaut, dass er mit Macht und Herrlichkeit kommt, und diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Aber jetzt ist Jesus auferstanden, er ist anders, er ist irgendwie verherrlicht. Jetzt ist die Zeit, dass das Reich kommt. Und so sagen sie ein paar Verse vorher, ab Vers 6, bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder neu zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus: Die Zeit dafür hat alleine Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Also du kriegst das erste Mal eine am Deckel. Vorher haben sie falsche Erwartungen gehabt, jetzt haben sie noch immer falsche Erwartungen. Sie haben noch immer keinen Durchblick. Das ist dann erst dann seit Pfingsten, dass sie das verstanden haben, um was es wirklich geht. Also das ist so der erste Dämpfer. Na, jetzt ist auch noch nicht die Zeit. Und dann verschwindet Jesus einfach in einer Wolke. Für vorläufig immer. Und das ist dann der zweite Dämpfer. Also nicht nur, dass er sein Reich nicht aufbaut, er verschwindet da. Und ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass dann einfach unter Tag gestanden sind und geschaut haben. Fassungslos. Ist nicht alltäglich, dass jemand einfach da in einer Wolke auf einmal sich in Luft auflöst. Jesus verschwindet in der Wolke. Und das erinnert ein bisschen an die Himmelfahrt von Elia. Das lesen wir im zweiten Buch Könige. Während die beiden, nämlich Elia und Elisa, so in ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer, und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Das wirkt irgendwie um einiges spektakulärer als bei Jesus. Bei Jesus, da kommt kein Wagen, da kommen keine Engel. Das wäre eigentlich ja angemessen, dass halt wirklich so Engelscharen kommen mit Fanfaren und Trompeten und er würdig abholen. Nein, er verdünnisiert sich da in einer Wolke, mehr nicht. Ich glaube aber, dass das sehr wohl eine Bedeutung hat. Da habe ich mir gedacht, ein Wagen ist eigentlich eine angemessene Abholart für einen Menschen. Passendes Taxi, ja, wenn das so jetzt mit Feuer und schon spektakulär, aber trotzdem etwas zutiefst Menschliches, ein Wagen. Mit dem fahren die Menschen und mit dem wird eben Elia, ein Mensch, abgeholt. Jesus wird von einer Wolke abgeholt. Und eine Wolke war doch immer wieder so ein Zeichen von Gott. Denkt man da an die Wolkensäule, mit der Gott sein Volk durch die Wüste geführt hat. Also denke ich, dass das wirklich die angemessene Art war und auch etwas von seiner Göttlichkeit sagt, dass er nicht in einem Wagen abgeholt wird, sondern wirklich in einer Wolke. Und damit ist Jesu irdische Zeit auf der Erde endgültig abgeschlossen. In dem Psalm 110 lesen wir: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Die Himmelfahrt könnte man so bezeichnen als Jesu Thronbesteigung. Und ich denke mal, wenn da die Royals in England, wenn da irgendwo ein neuer Thron kommt oder wenn da irgendwas ist, das ist das Event. Und von dem her finde ich, dass wir eben die Himmelfahrt eigentlich ein bisschen zu unterbelichten und nicht so sehr würdigen. Das ist wirklich die Thronbesteigung. Jesus hat seinen Job erledigt, er ist zurückgekommen vom Totenreich und jetzt ist es wirklich Zeit, dass er seinen Thron besteigt. Jesus war nicht der Erste, der von den Toten zurückgekommen ist, denkt man an Lazarus zum Beispiel, aber er war der Erste, der nie wieder gestorben ist danach. Es war eine endgültige Auferstehung, eine endgültige Erlösung, es ist kein weiteres Opfer mehr nötig, es ist ein endgültiger Sieg und eine endgültige Herrschaft. Himmelfahrt bedeutet Sieg und Triumph. Und das lesen wir an vielen anderen Stellen in der Bibel, in Markus Kapitel 16 zum Beispiel. Nachdem der Herr mit ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, er ist zum Himmel zurückgekehrt und hat den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Alle Engel, alle Mächte und alle Gewalten unterstehen seiner Herrschaft. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 4, der zu uns herabkam, ist derselbe, der auch wieder hinaufgestiegen ist. Jetzt ist er Herr über den Himmel und erfüllt das ganze Weltall mit seiner Gegenwart und Macht. Es war eine beispiellose Erniedrigung, dass Gott Mensch wurde. Und es ist eine beispiellose Erhöhung, dass der Mensch Jesus aufgestiegen ist und jetzt zur rechten Seite Gottes sitzt. Jesus hat den Kampf am Kreuz gewonnen Und jetzt will der Himmel einfach zurück. Sein Vater hat Sehnsucht nach ihm. Und wir sagen im apostolischen Glaubensbekenntnis, er wurde gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir glauben an einen lebendigen Gott, keinen toten Propheten. Wo Jesus herrscht, da hat der Tod seine Macht verloren. Jesus lebt, Jesus regiert. Und deshalb ist es für uns auch immer wieder wichtig, unsere Orientierung genau dorthin auszurichten, nach oben. Und bis Jesus wiederkommt, ist abwarten angesagt. Abwarten und Tee trinken. Oder auch nicht Tee trinken. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Ich habe jetzt vor ein paar Tagen meine Tochter vom Bahnhof abgeholt und war relativ früh dran, war dann froh, dass der Zug recht pünktlich gekommen ist. Da bin ich im Auto gesessen, ein bisschen Musik gehört, habe so rausgeschaut, sind andere Eltern auch gestanden, die haben eine geraucht oder haben mein Handy gespielt. Am Bahnhof, das ist irgendwie so eine tote Zeit, was macht man da? Man kann Musik hören, man kann vielleicht ein Buch lesen oder sich vom Kiosk irgendein Heftel holen, das durchblättern. Aber man fadisiert sich einfach, man tut nichts Besonderes. Bei Jesus ist es anders. Bei Jesus gibt es was zu tun. Also wir sollen nicht abwarten und Tee trinken, sondern wir haben etwas zu tun. Es spielt sich einiges ab in dieser Zwischenzeit. Und jetzt kommen noch drei weitere A's. Das erste, was ist, wir haben einen Auftrag. Matthäus 28, eine bekannte Stelle, da steht, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ihr habt schon einige Predigten darüber gehört und beim Bibellesen kommt das immer wieder vor, diese Stelle. Und irgendwie kommt dann einem wieder so ein bisschen ein bedrückendes Gefühl hoch. Ja, man sollte schon mehr, man müsste eigentlich, aber irgendwie liegt man das nicht so, es ist schwierig. Man kriegt so ein Pflichtgefühl, ja, wir haben den Auftrag, irgendwie erfüllen wir den nicht so wirklich, man könnte schon viel mehr machen. Man sollte mit anderen mehr über den Glauben reden, aber oft bin ich froh, wenn ich gar nicht gefragt werde, wenn ich mehr Ruhe habe. Und irgendwie fühlen wir uns dann oft so ein bisschen wie die Jünger, glaube ich, am Ölberg, wo man sich irgendwie allein gelassen fühlt, man sieht Jesus nicht mehr, man sieht seine Macht nicht so. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir verstehen, wie Jesus heute wirkt. Und da habe ich jetzt vier U's. Das erste, wie Jesus heute wirkt, ist, er wirkt unsichtbar. Er ist jetzt im Himmel, er ist körperlich nicht da. Würden wir uns oft wünschen, aber es ist nicht so. Und wenn die Bibel sagt, er ist im Himmel, heißt das nicht im atmosphärischen Himmel. Es hat einmal irgendwer versucht auszurechnen, wie weit Jesus schon gekommen wäre, wenn er damals mit Lichtgeschwindigkeit aufgestiegen wäre. Dann wäre er wahrscheinlich noch nicht einmal am Ende vom Universum. Aber das ist nicht gemeint damit. Mit Himmel meint die Bibel eben das Reich Gottes. Und das muss man sich, glaube ich, eher wie ein Paralleluniversum vorstellen. Und da ist Jesus gleichzeitig beim Vater und trotzdem kann er sagen, er ist alle Zeit bei uns. Und er wirkt eben unsichtbar. Er wirkt unwiderstehlich. Matthäus 11 sagt da, seit Johannes der Täufer zu wirken begann, ist Gottes himmlisches Reich immer näher gerückt. Bis heute setzt es sich machtvoll durch, auch wenn andere das mit Gewalt verhindern wollen. Der Widersacher brüllt wie ein zahnloser Löwe, aber im Endeffekt hat er keine Macht mehr. Jesus ist der Sieger. Und nach 2000 Jahren ist die Gemeinde noch immer da. Und sie wird da bleiben. Und der Teufel kann daran nichts ändern. Jesus wirkt unwiderstehlich. Das Reich Gottes setzt sich machtvoll durch. Und er wirkt unmilitant. Das heißt, es wird keiner gezwungen. Es kommen nur Freiwillige in den Himmel und es kommen nur Freiwillige in die Hölle. Und er wirkt durch uns. Wir sind sein Körper auf Erden. Wir sind seine Arme, Beine, Mund und Ohren. Wir sind das Bodenpersonal Gottes, wenn man so will. Und es ist oft traurig, wenn man sieht, dass die Gemeinde so gespalten ist, zerstritten ist, dass alle Gruppen da irgendwo so ihre eigenen kleinen Suppen kochen und dass wir einfach oft ein wirklich schlechtes Zeugnis sind. Man schämt sich oft fast, dass man auch zu diesen Christen gehört. Mir sind erst jetzt unlängst wieder ein paar Sachen zu Ohren gekommen, wie sich Christen verhalten, überheblich, anmaßend, machtgierig, anklagend. Und das ist traurig, wenn man das so hört und mitbekommt. Und man schämt sich oft dafür. Und Hans-Peter Reuer hat einmal gesagt, die Gemeinde wächst trotz uns Christen. Die Gemeinde wächst trotz uns Christen. Das ist zum einen wirklich beschämend, zum anderen ist es aber auch ermutigend, weil es bedeutet, dass Gott weit über unsere Aktivitäten und über unsere Fähigkeiten hinaus wirkt und er wirkt weit über unser Versagen hinaus. Und sein Wort kommt einfach nie leer zurück. Und wir haben diesen Auftrag. Und da ist dann immer wieder die Frage, ja, wie setzt man diesen Auftrag um? Was ist dran? Was soll man tun? Was soll man nicht tun? Und dann fragen wir einfach immer wieder, ja, was soll man tun? Und da ist auch eine Aussage von Hans-Peter Reuer, wir bauen nicht Gemeinde, wir sind Gemeinde. Gott ist der Bauer, er baut seine Gemeinde und wir sind seine Zeugen. Und da ist die Frage, ja, wo soll man bezeugen, wo soll man uns einbringen? Viele von euch waren ja beim Steiermark-Gottesdienst dabei, da ist es auch so ein bisschen darum gegangen und da ist ein Bild gekommen, vielleicht erinnert ihr euch noch, der gelbe Kreis, das soll so die Gemeinde darstellen und der orange Kreis, das ist unsere Kultur. Und da hat er eben zuerst gesagt, die Gemeinde und die Kultur können nicht getrennt voneinander sein. Da ist da draußen die Kultur und wir sind darin die Gemeinde, sondern die Gemeinde muss immer innerhalb der Kultur sein und nicht nur innerhalb der großen österreichischen Kultur, sondern innerhalb von allen diesen Subkulturen. Jeder dort, wo er eben ist, in der Schule, in der Familie, in der Arbeit, im Freundeskreis, dort geht es darum, Licht und Salz zu sein. Vielleicht ist für manche dran, dass nach Afrika gehen. Wir haben jetzt dann ja nächstes Monat diesen Vortrag über Afrika, Mongolei, Weltmission. Es gibt weltweit so viel zu tun. Wenn man in Österreich bleibt, was soll man da tun? Wo ist mein Platz in der Gemeinde? Soll ich predigen? Soll ich Kaffee kochen? Was ist für mich dran? Im ersten Petrusbrief, im dritten Kapitel, sagt Petrus, allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben. Dann nämlich werden alle, die Lügen über euch verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie Menschen verleumdet haben, die in der Verbundenheit mit Christus ein vorbildliches Leben führen. Also wir müssen nicht alles tun, wir müssen nicht die Welt erobern. Wir müssen einfach da treu sein, wo uns Gott hingestellt hat. Und das tun, was er uns sagt, was wir tun sollen. Christ sein im Alltag ist schwierig genug. Wir müssen nicht die Welt erobern. Und das, der kleine Part ist eben schon schwierig genug. Und ich habe vor ein paar Tagen mit meinen Kindern so ein Andachtsbuch gelesen. Und da ist eben auch so darum gegangen, was ist der Plan Gottes für mein Leben, wo ist mein Platz, was soll ich tun. Und da hat der Schreiber dann so eine kleine Checkliste gegeben mit drei Fragen, wie man rausfinden kann, was für mich dran ist im Leben. Und die erste Frage war, was hat Gott bisher getan in meinem Leben? Wenn man sich oft umdreht und schaut, wie es mein Leben bisher verlaufen ist, kann das ein Anhaltspunkt sein, wie es vielleicht weitergeht. Weil Gott ist kein Hase, der da so einen Zick-Zack-Kurs läuft. Einmal sollst du da hingehen, dann lässt es wieder, dann fängst du wieder was anderes an, dann gehst wieder dorthin, machst dort was. So läuft es bei Gott meistens nicht. Also was hat Gott bisher getan in meinem Leben? Das Zweite ist, was mag ich besonders gerne? Gott setzt unsere individuelle Persönlichkeit ein. Und was kann ich besonders gut? Die Fischer sollen fischen, Tischler sollen tischlern. Man muss nicht irgendwas tun, was einem überhaupt nicht liegt. Wenn jemand nicht gut redet, dann wird Predigen wahrscheinlich nicht das Richtige für ihn sein. Wenn jemand geschlampert ist, dann wird Zusammenrahmen wahrscheinlich Putzen auch nicht das Richtige sein. Also, was hat Gott bisher getan in meinem Leben? Was mag ich besonders? Was kann ich besonders? Aber Gott kann natürlich weit über das hinaus auch wirken. Und es kommt auch immer wieder vor, dass er speziellen Personen spezielle Aufträge gibt, mit denen keiner gerechnet hat, wie Gott auf die Idee gekommen ist. Also das Erste, was bei diesem Abwarten passiert, ist, dass wir einen Auftrag haben. Wir haben auch einen Anwalt. Hebräer 9, Vers 24: Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Und Römer 8, da steht: Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Da haben wir die Frage gestellt, warum eigentlich? Wozu brauche ich jetzt noch einen Anwalt? Er ist für meine Sünden gestorben, ich bin reingewaschen, ich bin gerechtfertigt, geheiligt, mein Name steht im Buch des Lebens. Was brauche ich jetzt noch einen Anwalt? Es stimmt, dass wir geheiligt sind, aber heilig sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Wenn wir jetzt alleinig den kurzen Zeitabschnitt nehmen von heute in der Früh, vom Aufstehen bis jetzt. Wer war die erste Person, die da über den Weg gelaufen ist, der einfach nur genervt hat? Und wie heilig hast du dich da verhalten? Also meistens braucht man nicht allzu lang, um festzustellen, dass wir nicht so heilig sind. Dass wir eher sehr unheilig sind. Und der Satan nutzt es aus. Der steht tagtäglich bei Gott, minütlich klagt er uns an. Schau dir den an, schau, was der schon wieder da hat. Das ist deine Schafherde. Schau, wie der sie aufführt. Und dann kommt Jesus und sagt: Ja, stimmt, das sind meine Schafe. Der eine ist schwärzer als das andere. Aber ich bin für sie gestorben. Ich habe ihre Sünden weggenommen. Sie sind geheiligt durch mich. Jesus ist so wie ein Schutzschild über uns, der den Zorn Gottes abhält. Und Gott schaut uns eben durch diese Jesusbrille an. Und es ist wirklich gut, dass wir diesen Schutzschild haben, dass wir diesen Anwalt haben. Und ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viel Aktivität in der unsichtbaren Welt, von dem wir gar nichts mitkriegen. In Hebräer 4 steht: Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Also wir haben einen Auftrag und wir haben einen Anwalt. Und damit wir jetzt noch ein drittes A haben: Jesus baut für uns eine Wohnung. Ab und zu muss man ein bisschen tricksen, damit es hinhaut. In Johannes 14 sagt Jesus: Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Oft sind wir so mit unserem Alltag beschäftigt, dass wir keine Zeit finden, wirklich einmal still zu bleiben und darüber nachzudenken. Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus nach Hause gegangen ist. Dort, wo er zu Hause ist, seine Heimat. Und das ist auch unsere Heimat. Wir sind dort zu Hause, wo Jesus zu Hause ist. Home Sweet Home. Weil es so schön mit A anfängt, kommt jetzt noch eine Australien-Geschichte. Manche warten schon drauf. Als ich damals in Australien war, war es wirklich so, Mutterseelen alleine eigentlich am anderen Ende der Welt. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich dann ab und zu so nach dem Abendessen rausgegangen bin. Wir haben da so eine große Wiese gehabt, einen großen Baum und darunter war so eine Parkbank. Und da habe ich mich dann hingesetzt. Es war ruhig, es war friedlich, es war richtig schön dort sitzen. Und dann habe ich so raufgeschaut zum Himmel, habe den Mond gesehen und habe mir gedacht, das ist derselbe Mond, den meine Leute daheim auch sehen. Nicht zum gleichen Zeitpunkt, aber es ist derselbe Mond. Und das hat mir irgendwie so einen inneren Frieden gegeben, eine Ruhe gegeben. Und seitdem eigentlich ist immer wieder das, so der Blick nach oben zum Himmel mich mit Frieden erfüllt. Irgendwie sagt man das, dass ich in Australien genauso zu Hause bin wie in Österreich. Es sagt mir aber auch, dass ich in Österreich genauso wenig zu Hause bin wie in Australien. Es sagt mir, dass mein Zuhause eigentlich bei Gott ist. Und das bringt immer wieder einen wirklich tiefen Frieden. Ich glaube, Heimat ist kein Ort hier auf der Erde. Heimat ist vielmehr ein Gefühl oder das Wissen, dass man bei Gott zu Hause sein kann. Und jetzt kommen wir zum letzten A, das Abholen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Und im Kolosser Kapitel 3 steht, wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Ihr seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus geborgen in Gott. Wenn Christus euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Das ist das Ereignis, auf das die gesamte Christenheit wartet. Ohne Jesu Wiederkehr wäre alles sinnlos und hoffnungslos. Ohne Jesu Wiederkehr, wozu sollte man dann noch weiter kämpfen? Wozu sollte man noch weiter leben? Wozu sollte man noch Kinder in die Welt setzen? Jesu Wiederkehr in Herrlichkeit, darauf warten wir, darauf hoffen wir, deshalb glauben wir, deshalb leben wir. In Markus 13 sagt Jesus, doch niemand weiß, wann das Ende kommen wird, auch die Engel im Himmel nicht, ja nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Darum haltet die Augen offen und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann es soweit ist. Über dieses Wachen habe ich zwar interessante Geschichten in der Bibel gefunden, die so komplett gegensätzlich sind. Die erste Geschichte lesen wir in Markus Kapitel 4. Da geht es um die Stillung des Sturms. Die Jünger sind mit Jesus mit dem Schiff am See unterwegs. Es kommt der Sturm, Panik und Jesus schläft. Und sie wecken ihn auf und schau mal, wie kannst du da schlafen? Wir gehen unter, wir werden alle sterben und du schläfst da. Und Jesus schüttelt irgendwie nur seinen Kopf und was wollt ihr, ihr Kleingläubigen? Was habt ihr eine Panik? Was habt ihr Angst? Ich habe alles in meiner Hand. Wir Christen dürfen wirklich beruhigt schlafen. All die Probleme, die es in der Welt gibt, jetzt in Österreich mit der Regierung, Atombombentests in islamischen Ländern, in Nordkorea, was so ist, Klimawandel, andere Sachen, Terror, man weiß nie, wo man noch hingehen kann, wo die nächste Bombe hochgeht. Das sind alles Sachen, die uns nicht wirklich beunruhigen sollten. Heinrich Heine hat einmal gedichtet: Denke ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht. Ist nachvollziehbar. Oft ist man wirklich beunruhigt, wie es in der Welt so zugeht. Und da ist Jesu Zuspruch: Ruht euch aus, schlaft, ich habe alles in meiner Hand. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Wir brauchen nicht panisch sein, wir brauchen keine Beruhigungstropfen, wir können wirklich ihm vertrauen. Und ich glaube, dass es auch ein gutes Glaubenszeugnis ist, wenn man einen ruhigen Schlaf hat als Christ. Weil man sich nicht Sorgen machen muss über all das, was so passiert. Und was passiert, das wird passieren. Genau so, wie es Gott geplant hat, wie es er vorher bestimmt hat. Und deshalb dürfen wir schlafen und ruhen. Wir müssen nicht wachsam sein. Und oft manche Christen hören da schon irgendwie die apokalyptischen Reiter galoppieren und das Ende ist schon bald nahe und lang steht die Welt nimmer. Da kann man wirklich Panik kriegen. Und das brauchen wir aber nicht. Wir können ruhig sein, wir können schlafen. Jemand hat gesagt, wer an Ostern glaubt, der kann auch in ganz unsicherer Zeit Kinder kriegen. Man kann auch sagen, wer an Ostern glaubt, der kann behütet schlafen, selbst wenn die Hölle über die Erde hereinbricht. Weil er wacht, brauchen wir nicht wachen. Und demgegenüber steht dann die zweite Geschichte, Matthäus 14, kurz vor der Festnahme im Garten Gethsemane, wo Jesus sagt, wacht und betet, was die Jünger dann nicht zusammengebracht haben. Also wenn die Welt tobt, dann können wir ruhig schlafen. Aber wenn es ums Reich Gottes geht und vor allem jetzt da um seine Wiederkehr, dann ist der Zuruf von Jesus, wacht und betet, seid bereit. Und die Jünger haben nicht einmal kurzfristig wach sein können. Jetzt warten wir schon seit 2000 Jahren und man wird müde. Man kann nicht immer wachsam sein. Und es gibt ein paar so Wachmacher in der Bibel, keine Wunderdrogen, aber ein paar so Hausmittel aus Gottes Apotheke, um aufzuwachen und wach zu bleiben. Das ist zum Beispiel Bibellesen oder mit oder für andere beten, anderen helfen, anderen von Jesus erzählen, überhaupt beten und Gott loben. Im Epheser steht, ermutigt einander durch Psalme, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt, singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Das sind so ein paar Möglichkeiten, um uns wach zu halten. Und es gibt wirklich Zeiten, da sind wir fleißig im Dienst. Wir bringen uns in der Gemeinde ein, wir sind motiviert, wir machen alles Mögliche. Und dann gibt es auch Zeiten, da wird man müde, da wird man matt, da mag man nicht. Und ich habe mir ein paar Mal schon gedacht, was wäre, wenn Jesus zurückkommt und ich gerade faul auf der Couch liege und irgendeinen Film anschaue. Oder wenn ich gerade mit irgendwas anderem beschäftigt bin und nicht in der Bibel gelesen habe und einfach mit Gedanken ganz woanders bin. Wach sein kann man mit Ohren, mit Augen, mit Händen, aber ich glaube, in erster Linie sollte man wach sein mit unserem Herzen. Und das ist die große Frage, ist mein Herz wach oder ist mein Herz eingeschlafen? Wenn es eingeschlafen ist, dann kann man sagen, wach auf und schlag für Jesus. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wir leben am Bahnhof. Ein Bahnhof bedeutet, Abschied zu nehmen von Jesus. Er ist jetzt körperlich nicht da. Und während wir abwarten, ist er trotzdem alle Zeit bei uns. Und er hilft uns bei unserem Auftrag. Er tritt für uns ein als Anwalt und er baut für uns eine Wohnung. Und er wird wiederkommen, um uns zu sich zu holen, um uns abzuholen, damit wir auf ewig bei ihm sein können. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Maranatha, komm, Herr Jesus, komm bald. Amen.